Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und
Sina Deutsch.
Der Gärtner ist immer der Mörder. Kennst du diese Redensart?
Habe ich schon mal gehört. Ich glaube, das war sogar ein Liedtitel von Reinhard May, den wahrscheinlich heutzutage niemand mehr kennt.
Ja, kann man ja googeln.
Reinhard
May hat
lebt.
So Sachen gesungen wie "Über den Wolken muss die Freiheit wohl
sein". Das mochte ich aber gern, dieses Lied. Als Kind fand ich das super.
Ja, ich fand es auch gut. Das war so besser als "Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne, grüß mir den Mond".
Auch so ein bisschen andere.
Aber der Mörder ist immer der Gärtner. Und ich kenne sogar noch ein bisschen was vom Text. Ich glaube, das ging so: Die Nacht liegt wie Blei auf Schloss Darkmoor. Sir Henry liest Financial Times. 12-mal schlägt gespenstig die Turmuhr. Der Butler hat Ausgang bis 1. Da schleicht sich im flackernden Lampenschein fast lautlos ein Schatten zur Türe herein und stürzt auf Sir Henry. Derselbe lebt ab und nimmt sein Geheimnis mit ins Grab. Der Mörder war wieder der Gärtner und der plant schon den nächsten Coup. Der Mörder ist immer der Gärtner und der schlägt erbarmungslos. Der schlägt erbarmungslos zu. Also, der Gärtner ist mir zutiefst suspekt seit dieser Zeit. Also, keiner traut mehr dem Gärtner.
Aber wie kam er denn auf die Idee, dass der Gärtner der Mörder ist?
Ich glaube, das war damals so in den 70er Jahren, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Da hat Reinhard May das gesungen. Die Älteren unter unseren Hörern wird sich jetzt erinnern. Wenn ich so eine Mama und Papa frage, die kennen sich aus. Und da war das halt so, da liefen halt Filme, Alice hier von Edgar Wallace, Agatha Christie und so weiter. Und dann war das oft so, dass das Hauspersonal, also zumindest verdächtig war oder verdächtigt wurde oder tatsächlich sogar der Täter war. Und also damals hat keiner, wenn er gefragt wurde, was sind Sie von Beruf, hat keiner gewagt zu sagen, ich bin Gärtner. Das kam sofort an Schuldanerkenntnis gleich. Und das ist ja das Verrückte auch, das ist natürlich Quatsch. Die Gärtner sind
also statistisch gesehen stimmt das überhaupt nicht.
Nein, statistisch gesehen stimmt das überhaupt nicht. Es gibt so eine, es gibt glaube ich im Netz ein Portal, wie heißt das, Netzsieger oder so ähnlich. Die haben mal 1023 Fälle der ARD-Krimireihe Tatort ausgewertet. Tatort gibt es ja jetzt schon seit 50 Jahren, für die, die es noch nicht wissen. Also der erste Tatort ist gesendet worden, als Reinhard May gesungen hat, der Gärtner ist immer der Mörder. So, und das hat man mal ausgewertet und ist natürlich auf den, also glaube ich, in einem Kölner Tatort gab es ein einziges Mal, dass eine Gärtnerin wohlgemerkt.
Also in deinem Tatort
quasi. In meinem
quasi.
Tatort, einmal in
dem
Tatort.
Du hast das Opfer
Müll.
Der Gärtnerin obduziert.
Genau. Das war eine Gärtnerin, also wir haben schon auch also einen Generationenwechsel und natürlich auch eine politische Correctness und gendermäßig haben wir eine Gärtnerin gehabt. Und das hat immerhin bis 2008 gedauert und danach ist auch keine Gärtnerin mehr in Erscheinung getreten.
Aber welche Berufsgruppe war denn so beim Tatort die kriminellste?
Die kriminellsten sind, glaube ich, Unternehmer und Manager. Auf deren Konto gehen insgesamt 109 Morde, gefolgt von Berufsverbrechern, also Leute, die das gelernt haben von der Pike auf. Die haben immerhin 100 Opfer erzeugt. Dann auch die Schüler imponieren, das darfst du nicht vergessen. Also der mörderische Schüler hat insgesamt 54 Opfer zu verantworten. Polizisten folgen sofort auf die Schüler. Also 49 Mal haben Polizisten irgendwo gemordet. Arbeitslose, nur 40. Mediziner, ja, immerhin auch, 39. Und Juristen, 25. Auftragskiller, nur 25.
Überraschenderweise, ja.
Und auch die Rentner bleiben nicht unerwähnt. 22 Mal haben Rentner gemordet. Und die Mitarbeiter der Schifffahrt. Also so auf dem Binnenschiff scheint es irgendwo eine Menge Kriminelle zu geben. Also immerhin 18 Mal haben die zugeschlagen. Also das ist schon, also ich hoffe, Gärtner kommt eigentlich nie vor. Nur einmal die Gärtnerin.
Ja, aber ich hoffe, dass auch das der Tatort nicht die Gesellschaft abbildet, weil 54 mörderische Schüler erscheinen mir schon sehr bedrohlich.
Ich habe das Gefühl, wenn ich die auf der Straße sehe, da ist jeder Zweite gut dafür. Entschuldige mal, ja. Hast du die mal gesehen? Bist du mal vor einem Schulhof? Geh mal in der großen Pause an einem Schulhof vorbei. Du hast das Gefühl, das ist eine Ausbildungsstätte für neue junge Mörder. Oder nicht? Täusche ich mich da?
Dazu kann ich
nicht
sagen.
Nein, gut, ich glaube es nicht. Ich
kenne keine Schüler.
Aber ich weiß ja nicht, was sie da lernen. Neuerdings. Egal. Es ist auch nur so eine Idee gewesen.
Ist eine ziemlich doofe.
Bevor ich jetzt in paranoide Gedanken verfalle, sollten wir lieber einfach auf unseren Fall
Shitstorm
zu sprechen kommen.
Alle Mütter, genau, Shitstorms über, genau, dich aus.
Ja, jetzt habe ich jetzt die einzige Klientel, die uns zuhört, habe ich jetzt auch noch verprellt, indem ich gesagt habe, naja, weil ich meine, die werden doch alle mal, diese Schüler werden irgendwann mal alle Manager, Unternehmer, Polizisten, Juristen, Mediziner
und Auftragskiller.
Und Auftragskiller. Das muss so sein, oder?
Gut, aber kommen wir
darauf. Das ist eigentlich der häufigste Berufswunsch von Schülern heutzutage. Es würde mich mal interessieren, weißt du das?
Influencer.
Blogger und Influencer. Aber die können ja niemanden ermorden, die sitzen ja zu Hause.
Das sollen sie doch auch nicht,
und
Joe.
Und bewegen sich nie. Also kann doch niemand.
Das ist ja auch, der Tatort ist ja auch keine reale Welt.
Ehrlich? Und ich
oder
das
hast
jetzt
du immer gedacht?
Ich habe das jetzt.
Du hast immer gedacht, du
Jahren
spielst in einem Paralleluniversum.
Ja. Also du meinst, ich muss raus aus der Matrix.
Ja, genau. Und zwar jetzt raus aus der Matrix, weil wir jetzt wieder über einen echten Fall mit einem echten Täter sprechen. Und dieser Täter ist tatsächlich nicht nur der Mörder, sondern auch der Gärtner.
Aber ich behaupte, es ist kein gelernter Gärtner.
Nein, da hast du völlig recht. Damit zeigen wir auch wieder, dass die Gärtner an sich jetzt nicht kriminell sind. Nein, Detlef W. ist gelernter Drucker. Hat aber irgendwie nie so groß in seinem Job gearbeitet und hatte da auch ist arbeitslos dann auch geworden. Und dann hat er so mit Aushilfsjobs angefangen und so als Mann für alles, so ein bisschen Hausmeister, und aber vor allem, als er dann zu Jutta H. kam, eine verwitwete Ärztin mit einer Villa im Hahnwald, heißt es, glaube ich, ne?
Ja.
Dieses Luxus-Villenviertel in Köln.
Genau, Reiche in Köln, im, genau, Hahnwald, da wohnen Prominente.
Genau, und die hat ihn angestellt und er hat dann vor allem im Garten aber gearbeitet.
Und aber er war eigentlich gelernter Betrüger, wenn ich das richtig so sehe, aus meiner Perspektive.
Er war zumindest wegen Betrugs vorbestraft.
Ja.
Aber das weiß seine neue Arbeitgeberin natürlich nicht. Das erzählt er natürlich auch nicht. Und so hat sich ziemlich schnell zwischen den beiden ein Vertrauensverhältnis entwickelt.
Tja, das ist halt ein gelernter Betrüger und er entwickelt natürlich relativ schnell Neid auf das, was sozusagen seiner Arbeitgeberin alles gehört, auf den Wohlstand, auf den Luxus, in dem sie lebt. Und natürlich, er ist jemand, der relativ schnell zur Überzeugung kommt, dass ihm davon auch etwas zusteht eigentlich. Ja, dass er das mindestens so sehr verdient hat auch in seinem Leben. Und die hat so viel davon. Also muss er doch gucken, dass er davon was abbekommt. Und Betrüger sind Menschen, die sehr schnell eine Antenne, also die haben eine ausgeprägte Antenne dafür, wen sie bescheißen können. Also innerhalb von Sekunden schneller, ist wirklich imponierend. Ist mir oft aufgefallen, dass die Betrüger innerhalb von wenigen Augenblicken wissen, die, das ist sozusagen das geborene Opfer. Die kann ich bescheißen. Das ist eine leichte Beute sozusagen. Das sortieren die unheimlich schnell. Und viele von denen geben sich auch gar nicht ab, so mit schwierigen Fällen oder sowas. Dann geht es weiter, so nach der Wiese. Jeden Tag steht irgendein Idiot auf, der sich von mir bescheißen lässt. Das ist, glaube ich, das Credo des Berufsbetrügers. Und da hat er offenbar sein Opfer gefunden. Da kann er sich das Vertrauen erschleichen. Und die ist offenbar auch arglos.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sich so zwischen jemand, wenn du eine alleinstehende Witwe bist, älter, und dann kommt jemand und hilft dir, so erledigt diese Arbeiten. Man muss, also kann mir schon vorstellen, dass sich da so ein, dass die Distanz da so ein bisschen weggeht. Das ist nicht, der will man ja auch oft, ne? Ach, das ist nicht mein Hausangestellter, der für mich irgendwie Arbeiten erledigt, sondern eher so ein, ne, so ein.
Naja, der Freund. Ist halt, man lässt ja, du darfst ja nicht vergessen, man lässt die Leute ja sozusagen in, du lässt es, der lässt diese Leute ja auf dein Terrain. Ja? Ja, das ist zwar nur der Garten am Anfang, aber in dem Moment, wo du halt irgendwann mal anfängst, den Gärtner nicht mehr zu siezen, sondern sagst, was weiß ich, guck doch mal und kann ich dir noch einen Kaffee geben und nimm sie doch mal Platz. Jetzt so lange gearbeitet und so weiter, das ist ja auch eine so eine Sache. Aber ich meine, das ist, diese Leute sind auch wirklich in der Lage, die suchen diese Begegnungen, die checken ab, mit wem können sie es machen. Und das ist noch nicht mal so, ich meine, ich bin oft gefragt, wie es diesen Typen, diesen betrügerischen Typen gelungen ist, irgendwo ganz differenzierte Leute so hinter die Fichte zu führen. Also ich habe mich oft gefragt, wie ist es denen gelungen? Und weil das muss man doch merken, dass es ein Betrüger ist. Und ich habe immer, nachdem ich sie kennengelernt habe, habe ich immer den Gedanken gehabt, der heißt, ein Betrüger betrügt nicht nur, weil es kann, sondern auch, weil es muss. Ist sozusagen immer etwas, was ihn immer wieder herausfordert. Also die Grundvoraussetzung ist da, und wenn die richtigen Signale kommen, dann schlägt er wieder instinktiv weiter zu. Und es sind ja auch Leute, die auch oftmals so ein übersteigertes Selbstwertgefühl haben, also das weit über das hinausgeht, was sie tatsächlich sind. Das ist dann, steht mir zu, das brauche ich auch. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, sind es Typen, die halt einfach nicht damit leben können, dass mit dem Wenigen, was sie mit ihrer Ausbildung oder mit ihren Fähigkeiten zustande bringen. Und die dann ganz früh merken, dass sie aber ein anderes Talent besitzen, sozusagen. Das Talent, wohlhabende Leute in Ahnungslosigkeit ins Vertrauen zu ziehen, dass sie investieren, dass sie Geld geben und so weiter und so fort. Also die Nahtstelle ist gar nicht mal, und vor allen Dingen viele haben kein Unrechtsbewusstsein, weil sie noch sagen, ja, die hatten ja so viel Geld, da kam es ja gar nicht drauf an, das haben die gar nicht gemerkt, dass denen was fehlt. Die haben so viel, dass sie nicht mal merken, dass ihnen was fehlt. Das zeigt ja, dass es sozusagen ihnen nicht wehgetan hat. Ich habe ja niemandem wehgetan, sondern ich habe mir nur etwas genommen, was die eh nicht bemerkt haben.
Und genauso ist es auch hier. Jutta H. hat nämlich überhaupt nicht gemerkt, dass ihr Gärtner sie seit Monaten bestiehlt. Und zwar, sie ist natürlich eine Dame, früher mit ihrem Mann in Gesellschaft, die hat natürlich Chanel-Jacken, die hat Schmuck, sie hat teure Handtaschen, Designer-Taschen und Designer-Handtaschen und Kleidung und Accessoires. Er nimmt, das hat die Polizei später herausgefunden, in den Monaten über 100 Luxusartikel stiehlt er hinter ihrem Rücken aus ihren Schränken und verkauft die dann auf so einer Online-Plattform. Und er hat in dieser Zeit, das hat man dann bei der Auswertung festgestellt, also er hat alleine nur mit dem Verkauf dieser gestohlenen, sehr hochwertigen Taschen und Jacken 25.000 Euro verdient. Steuerfrei. Ich meine, das ist ja schon mal nicht so schlecht, ne?
Vor allem ohne Investition.
Ohne Investition. Na gut, er musste ein paar Mal irgendwie was arbeiten, aber ansonsten hat er nichts investiert. Aber das reicht ihm natürlich nicht. Denn Detlef W. plant den ganz großen Coup. Und zwar will er seine Arbeitgeberin, Jutta H., um eine 500.000 Euro erleichtern.
Naja, offenbar hat er sich das Vertrauen ja jetzt erschlichen, sage ich mal. Er geht in diesem Haus ein und aus. Er weiß auch offenbar, dass seine Arbeitgeberin einen Haufen Geld hat, dass er plant, heranzukommen. Und das ist ja auch, dass der Betrüger braucht halt, ist ein Mensch, der diese ganzen Insignien braucht, der braucht der braucht den Reichtum, der braucht 25.000 ist ja nur ein Anfang. Das ist ja nicht genug, ist ja nie genug. Ja, für uns erscheint das viel, aber er kommt ja ungeschoren davon. Die hat es noch nicht mal gemerkt, dass ihr irgendwelche Luxusartikel im Wert von, ich meine, 25.000 hat er dafür gekriegt. Geht man davon aus, dass es mindestens das Dreifache, wenn nicht sogar das Vierfache wert gewesen ist, als es mal gekauft wurde. Aber liegt ja da rum, nehme ich mir. Den merkt ja nichts. Und es steht mir zu. Ich habe da eine Quelle aufgetan, sozusagen. Und solange die Quelle fördert oder sowas, werde ich sie ausbeuten.
Ja, es ist nur eine Sache, die ihm so ein bisschen Dorn im Auge ist. Weil er will ja damit auch weitermachen, er will ja nicht aufhören. Es gibt in dieser Villensiedlung einen Sicherheitsdienst. Und das ist so ein privater Sicherheitsdienst. Da haben sich die Bewohner von Hahnwald zusammengetan und den beauftragt, eben um sich vor Einbrechern zu schützen. Und die patrouillieren, also die Objektschützer, die patrouillieren eben Tag und Nacht durch die Straßen der Siedlung. Und das ist ihm natürlich überhaupt nicht recht, weil was er nicht brauchen kann, ist, dass irgendwo Schutz vor Diebstahl aufgebaut wird, ne? Also überredet er Jutta H., dass er diesen privaten Sicherheitsservice kündigt. Er sagt zu ihr, ach, die tun sowieso nichts und das ist auch richtig teuer. Redet so lange auf sie ein und überzeugt sie, bis Frau H. ihm glaubt und sie beendet den Vertrag.
Aber die Frage ist ja eine andere. Ich meine, er muss ja keine Angst vor dem Sicherheitsdienst haben. Die kennen ihn ja. Er geht ja dort ein und aus. Also dieser Sicherheitsdienst, nur zu deiner Information, das solltest du vielleicht wissen, es gab eine ganze Reihe von schwersten Einbrüchen in diese Villen im Hahnwald und es gab bei einer dieser Einbrüche ist ein Ehepaar also heftig gefoltert und letztendlich umgebracht worden, also von dieser sogenannten von den Hahnwald-Mördern. Und das war natürlich ein dramatisches Ereignis und daraufhin haben sich die Bewohner des Hahnwaldes, alles gut situierte Leute zusammengetan und einen Sicherheitsdienst beauftragt, einen privaten, der dort halt einfach patrouilliert und der halt immer in der Nähe ist und halt schaut, wer geht dort ein und aus. Aber er war ja der Gärtner, der sowieso ein und aus ging, also eine Vertrauensperson. Ich denke, er hat das gemacht. Auch das ist sowas Manipulatives, so eine kleine, so ein kleiner, was ist es, wie so ein Angler, der so einen Wurm ins Wasser hält und dann guckt, ob was schnappt oder sowas. Und er gewinnt ja damit Vertrauen, weil er sagt, bitte, Sie müssen das alles nicht, ich bin ja da, ich kümmere mich, das können Sie doch sparen, das kann man anders regeln und so weiter. Also dieses Einschmeicheln, er sorgt dafür, dass sie eine Entscheidung trifft, sozusagen, weil er ihr es rät. Und das ist für ihn so ein Benefit als Betrüger. Ja? Er hat eher, das ist so auch ein Zeichen der Manipulation, immer mehr das Opfer dahin zu führen, wo man es haben will.
Ja, da sie macht, was ich will.
Ich kriege sie dahin, dass sie das tut, was ich gerne möchte. Das ist nur so ein erster Schritt, weil das ist ja noch, da geht es ja noch um nichts. Ja, ich meine, wenn die alle anderen Häuser patrouillieren und das eine nicht, ist es erstmal wurscht. Aber es ist nur für ihn das der erste Erfolg in einer Kette von Manipulationen, die dieser Betrüger mit seinem Opfer betreibt.
Ja, aber dann sein Plan, also sein Plan ist, er möchte mit einer gefälschten Unterschrift ein Aktienpaket im Wert von 450.000 Euro auf sein Konto transferieren. Also Frau H. ist eine Millionärin tatsächlich, hat große Aktienpakete. Und nachdem er ja schon so nahe ist und auch die Unterschriften und alles kennt und Unterlagen hat, will er jetzt also zuschlagen, will das transferieren. Aber Frau H. hat einen sehr aufmerksamen Bankberater. Und der sagt zu ihr, also irgendwas stimmt da nicht. Da gehen auf ihren Konten gehen irgendwie ganz seltsame Transaktionen ab, dass wir haben das mal gestoppt und wollten nachfragen, ob das so, also irgendwas stimmt mit dem Konto nicht. Da ist schon öfter was weggekommen und das ist jetzt so eine große Summe. Da wollten wir ihnen Bescheid sagen, quasi irgendjemand hat Zugang zu ihren Konten. So, und was macht Frau H. natürlich? Ja, sie ist natürlich total verwirrt, aufgebracht, klar. Und sie ruft den Gärtner an. Sie ruft ihn an, ihre Vertrauensperson. Der Mann, der hier
für Sicherheit sorgt,
ja, und sagt, Herr W., es ist was Schlimmes passiert. Es gibt jemand, ist auf mein Konto, jemand hat versucht, da eine Transaktion zu machen, jemand hat versucht, da 450.000 Euro zu stehlen. Also das ist schon wirklich eine Riesensumme, eine große Geschichte. Und ich werde jetzt Anzeige gegen Unbekannt erstatten, sagt sie ihm am Telefon. Und das ist ihr Todesurteil.
Ja klar, ja. Schnallt in dem Augenblick, dass er zu weit gegangen ist, dass er kann noch nicht mehr zurück. Und außerdem ist seine Habgier, diese Geilheit auf das Geld und dass sein Erfolg auch, sein Plan auch Früchte trägt. Das, er ist zu weit. Und jetzt ist er gierig und er ist auch mittlerweile groß geworden sozusagen. Er glaubt auch, dass ihm der Coup gelingt. Und da muss halt, ja, das Opfer muss weg. Also die Bremse in seinem Kopf ist gelöst, da ist nichts mehr, was ihn aufhält. Und er zieht den Plan durch und das, sowas zeichnet ja auch sozusagen diesen narzisstischen Charakterzug, den ja viele Betrüger auch haben, aus. Dass sie im Vergleich zu vielen anderen auch keine Angst haben. Das ist ja auch so etwas. Viele würden dann halt einfach ängstlich es sein lassen, würden verschwinden, abtauchen, fliehen. Ja, also jetzt ist es soweit, es kommt dann hoch, aber bisher, was will man ihm antun? Also irgendwie nachweisen, dass er versucht hat, sie zu bescheißen, dass er sie auch beklaut hat. Also darauf gibt es ja noch nicht so sehr viel Strafe. Da kommt es ja mit 2 oder 3 Jahren gut weg. Aber diese Angst hat er gar nicht, sondern jetzt muss er seinen Plan einfach nur ändern, aber dann konsequent auch durchziehen und lässt sich auch durch die Gefahr oder durch Angst oder sowas nicht abhalten.
Ja, er fährt also zurück zu seiner Chefin. Er legt seine Hände um ihren Hals, drückt zu, ohne zu zögern, minutenlang, bis sie tot ist. Er schafft die Tote in den Kofferraum seines Opels. Er improvisiert jetzt hier, hat natürlich keinen Plan vorher gemacht. Er musste ja so schnell irgendwie jetzt reagieren nach diesem Telefonat. Er fährt mit der Leiche im Kofferraum 3 Stunden über die Grenze nach Frankreich ins französische Metz, weil er denkt auch, grenzübergreifend ist immer ganz gut. So erschwert so ein bisschen die Ermittlungsarbeit, weil natürlich so kurz vorm Ziel soll ihn jetzt halt keiner mehr aufhalten. Ne? Und das funktioniert auch. Also er, obwohl er keinen Plan hat, reagiert er jetzt ganz gefühlskalt, eiskalt, emotionslos und entledigt sich dieser Leiche. Ja? Und nicht nur das, sondern er zündet dann, er fährt dann in ein abgelegenes Waldstück und er zündet die Leiche an, damit eben sie nicht mehr identifizierbar ist und nachdem auch keiner eben erfahren soll, wer die verbrannte Tote ist, dass das Jutta H., die vertrauensselige Witwe, seine Chefin war. Aber auch noch interessanter Punkt, bevor er also die Leiche verbrennt, zieht er Frau H., die schwarze Chanel-Jacke, die sie noch anhatte, zieht er ihr aus, der Leiche, ja, weil er die nämlich auch noch über eine Online-Plattform wieder zum Verkauf stellt. Also sehr pragmatisch auch, ne? Und die ganze Zeit, also sie verschwindet, das fällt natürlich nicht so groß auf jetzt erstmal. Und aber also auch dieser Mord, den er begangen hat, der hält ihn nicht davon ab, jetzt irgendwie weiterzumachen. Er will einfach an dieses große Geld kommen, ja? Und deswegen muss er jetzt einen Plan fassen, wieder an dieses Depot, an dieses Aktiendepot zu kommen. Jetzt fängt er erstmal an, er hat ja jetzt unbegrenzt Zugang zur Villa. Er leert immer die Post aus und stiehlt eben die ganze Post von der Bank.
Aber vielleicht nochmal ein Gedanke, der mich jetzt gerade gar nicht loslässt. Und es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass so betrügerische Menschen im Endeffekt schon immer die nächsten Schritte, beispielsweise von Polizei oder Opfer, schneller antizipieren, als wir uns das vorstellen können. Also diese Gefühlskälte, die hat er ja. Empathielos ist er ja. Und insofern die Leiche verschwinden lassen, ins Ausland zu fahren, um halt eben die Ermittlungen nochmal zu erschweren, das Opfer unkenntlich machen durch Verbrennen und so weiter und so fort, dann wieder zurückgehen und so auftauchen, als wäre alles normal. Für die Nachbarn ist halt der Gärtner immer noch da und das Opfer scheint ja auch da noch weiter zu leben und so weiter. Und das eiskalt durchzuziehen, das ist halt eben auch das Phänomen solcher Tätertypen. Halt einfach, dass sie schon immer, in jeder Sekunde, im Endeffekt den nächsten Schritt antizipieren, sagen wir. Im Fußball sagt man immer, man kann das antizipieren. Man weiß schon immer, wohin der Gegner sozusagen den Ball spielt. Und das ist das, und das können die wirklich sehr gut. Und das klappt auch eine Weile erstaunlich gut. Und es ist auch tatsächlich so, dass mir in meinem Leben schon viele Mörder über den Weg gelaufen sind, die mal als Betrüger angefangen haben. Ich sage immer, das war so der erste Versuch. Die haben als Betrüger angefangen. Viele bleiben zeitlebens Betrüger. Aber manche kommen dann halt eben auch, sage ich mal, in so eine Situation, da kommst du mit dem Beschiss und dem Betrügen alleine nicht mehr weiter. Weil da fehlen dir dann doch die letzten guten Talente noch, die einen Edelbetrüger ausmachen. Ja, und dann kommst du halt nur weiter, indem du das Opfer umbringst. Das ist mir schon einige Male im Leben, sind mir diese Typen über den Weg gelaufen, die so ganz vertrauensvoll harmlos aussehen, so gar nicht wie Mörder. Man fragt sich mal, was hat denn der gemacht? Dann liest man das und dann stellt man fest,
ja, aber man denkt das gar nicht, ne? Man denkt, da ist ein Riesenunterschied. Ja. Also Mörder ist ganz anders als Betrüger. Ist ja, Betrüger hat ja manchmal schon so ein bisschen was von so, naja, mein Gott, das ist Betrug, das ist so ein klein Kriminell-Ganoven-Ding irgendwie.
Man denkt immer, beim Betrüger gehören ja zwei dazu. Der Typ, der betrügt und der betrogen wird. Ja, und wir kennen immer nur sozusagen Leute, die reiche Leute ausgenommen haben, um dann sich mit deren Geld irgendwie einen schönen Tag zu machen. Ja? Und dann denkt man immer, na gut, also was macht denn die Bank, was macht denn so ein Immobilienfritze, was macht denn sonst was, also irgendwie alle. Das ist ja so eine Grenze. Nein, das ist es nicht. Und viele von denen, die kommen halt eben diesen Opfern sehr nah, sind wie gesagt hochmanipulativ. Und das ist dann, gewinnt das Ganze so einen seltsamen Sog, so nenne ich das, bei einigen. Die können doch nicht einfach so ablassen und sich ein neues Opfer suchen, sondern die sind dann sehr, sehr gierig geworden. Und hier ist die Kohle und das ziehst du durch. Und irgendwie hat er auch einen Plan. Und die sind angstbefreit, völlig angstbefreit. Der verbrennt sein Opfer und kehrt zurück an den Tatort. Und du darfst eines nicht vergessen. Ich meine, er erwürgt sein Opfer.
Ja.
Das heißt, der guckt ihr irgendwie minutenlang ins Gesicht. Du hast nicht jemanden in einer halben Minute erwürgt, sondern das ist eine minutenlange Aktion mit sehr viel Kraft ausgeübt. Und du guckst also diesem Opfer, was dem in diesem Augenblick klar wird, wen sie da sozusagen in ihren Garten und dann in ihr Haus gelassen hat. Das ist das Letzte, was diesem Opfer sozusagen dann nochmal gewahr wird.
Die arme Frau.
Ja. Und dann kommt er wieder, er ist schon ein heftiger Typ, er kommt dann wieder zurück, stiehlt die Post, weil von dem Plan, sich sozusagen jetzt das Geld zu nehmen, weil jetzt liegt es ja da, es gibt ja keinen mehr, der irgendwie merkt, dass es noch fehlt. Jetzt kann er loslegen.
Ja, aber er hat einen Fehler gemacht. Er hätte nicht zu gierig sein sollen und auch noch die schwarze Chanel-Jacke von der Leiche abziehen sollen. Das war ein Fehler. Denn das stellt er online und darüber kommen die Ermittler ihm auf die Spur. Ich meine, natürlich wird dann sowieso das engere Umfeld und natürlich auch die Angestellten jetzt zuerst überprüft und ja, und sie finden also diese Jacke. Man weiß, dass sie die an dem Tag anhatte und er wird verhaftet und er wird dann schließlich nur, muss man sagen, aber zu Recht natürlich aufgrund von Indizien überführt. Also es gibt, die Polizei findet, die Spurensicherung findet im Kofferraum seines Opels Blut und Speichel der Millionärin. Er wird verurteilt. Zitat aus dem Urteil ist, der Gärtner hat seine Chefin, sag ich, Zitat, heimtückisch aus Habgier zur Verdeckung und zur Ermöglichung einer Straftat ermordet. Also es sind gleich 4 Mordmerkmale, wenn ich richtig bin, ne?
Genau. Weil er hat ja noch, also sozusagen durch den Mord auch eine noch geplante Straftat ermöglichen wollen. Also das ist schon sehr, sehr abgefeimt. Er hat sich also das ganze Paket geholt.
Ja.
Da kommst du nicht so leicht drauf. Also unter 15 Jahre oder 20 bist du da nicht raus aus dem Knast.
Ja, aber er kommt jetzt erstmal in den Knast und da zeigt sich auch wieder seine Persönlichkeit. Denn also er ist ein sehr unangenehmer Gefangener. Berichten seine Mitgefangenen, dass er, also der dreht wohl ständig durch, er spricht Morddrohungen aus gegen seine Mitgefangenen und auch beschimpft auch seinen Anwalt und will ihn töten lassen.
Ja, solche querulatorischen Typen kenne ich natürlich auch genug, die halt auch im Knast sozusagen nicht etwa Reue zeigen oder kleine Brötchen backen, sondern laut sind und natürlich der Anwalt ist doof und alle sind blöd, weil die haben natürlich eigene Fantasie von Grandiosität. Sie sind eigentlich entweder unschuldig oder ja, das waren andere böse, mit bösen Unterstellungen haben Richter und Anwalt zusammengearbeitet, um ihn als den harmlosen Gärtner, der nur Gutes tat und nur im Endeffekt für diese arme Frau was getan hat, ja, ihr helfen wollte. Die haben sich zusammengetan, um ihn in den Knast zu bringen und so weiter. Ich habe schon Sachen gehört, wo man denkt, Gott im Himmel, was redet der für eine Scheiße? Und weil einfach dieses eigene Grandiositätsgefühl es nicht zulässt zuzugeben, dass man Fehler gemacht hat, dass man eine kleine, habgierige Wurst ist, ja, und dass man halt einfach nicht gut genug war zum Bescheißen.
Ja. Weil man erwischt wurde.
Weil man erwischt wurde und weil man dann auch noch zum Mörder geworden ist. Und da sagt sich der Betrüger, nein, das bin ich nicht. Meine Pläne gehen auf. Ich liebe es, wenn ein Plan gelingt. Ja, und so. Und das klappt halt nicht immer. Und das zeigt ja auch dieses Gierige, dieses Getriebensein, dieses Uneinsichtige, dieses nicht bereuen, weil man hat ihn ja im Endeffekt nicht mit dem Opfer gesehen. Es ist ein Indizienprozess gewesen, aber dass er diesen Scheißfehler gemacht hat in seiner Gier, ja, wo es um Millionen ging, die er ergaunern wollte, ja, dass man über eine Chanel-Jacke, ja, dann stolpert. Das ist sowas von peinlich. Also das kann er im Knast auch keinem Mittäter erzählen. Da kann er nicht mit reüssieren. Ja? Weil einer sagt, hey Junge, verstehst du, wenn du an so einem kleinen Detail.
Naja, also immerhin scheitert, kann man die, glaube ich, schon so für 3.000 bis 5.000.
Da kennst du mich aus. Ich habe mir noch kein Chanel-Jäckchen gekauft. Ich habe auch noch keins verschenkt oder sonst was. Aber nein, das sind Typen, die sind sehr von sich eingenommen. Und so sehr in so einer Quantität, die können auch keinen anderen ertragen. Und wenn sie, wenn du sagst, er ist da, fällt auf, indem er Anwälte bedroht, weil die sind doof und mitgefangene Morddrohungen ausspricht, das ist also einer, der kann es nicht aushalten, dass man ihn auf die Stufe sozusagen eingenordet hat, wo er sich selber gar nicht sieht. Ja, und er sieht sich natürlich nicht im Knast und alle anderen sind Verbrecher. Alle anderen, nur er nicht. Und es ist unheimlich schwer, mit solchen Leuten umzugehen. Und der einzige Vorteil ist, solange er sich so benimmt, muss man keine Sorge haben, dass er wegen guter Führung etwa vorzeitig entlassen werden würde, sondern mit all diesen Aktionen verlängert er im Endeffekt sein Aufenthalt im Knast. Und das ist auch was, was mich beispielsweise jetzt gerade sehr beruhigt.
Ja, pass auf, so beruhigt kannst du gar nicht sein, weil er ist zwar der Meinung, dass in einer kleinen Zelle kein Platz für so einen grandiosen Menschen ist, aber er begeht einen ziemlich grandiosen Gefängnisausbruch. Also er schafft es, sich in einer Box zu verstecken. Das ist eine Kiste mit Holzabfällen, ja, und er versteckt sich in dieser Kiste und die Kiste steht auf einem Traktor und der Traktor fährt aus der JVA raus. Und normalerweise gibt es ja so einen Herzschlagdetektor, ne, wenn ich richtig informiert bin, der würde also anschlagen, weil sonst
wenn die
wäre da das ja gang.
Und wenn die damals schon einen hatten. Weil
die ja, die hatten einen. Die hatten tatsächlich einen, aber wie das Schicksal so will, keine Ahnung, der hat nicht angeschlagen. Ja. Keiner weiß warum, aber der hat nicht angeschlagen. Und das heißt, er fährt also unbehelligt in seiner Kiste mit den Holzabfällen aus dem Gefängnis raus, steigt dann da ein paar hundert Meter von der JVA entfernt aus. Das weiß man, weil eine Passantin kurz darauf dort an diesem Ort seine Gefängniskleidung findet. Aber er ist verschwunden. Ne? Also spaziert zum Bahnhof. Und dann kauft er sich ein Ticket für 11,30 Euro. Und da fährt er mit der Regiobahn zum Kölner Hauptbahnhof. Und dann weiter nach Ehrenfeld, weil da seine Ex-Freundin wohnt. Und die soll er besucht haben und auch bei ihr übernachtet haben. Kriminell ist er nur geringfügig geworden. Er hat ein Mountainbike geklaut, mit dem er sich fortbewegt hat auf ein großartiges Fluchtfahrzeug, ein Mountainbike. Vielleicht dachte er, das ist sehr unauffällig. Keine Ahnung.
Vielleicht war er auch einfach nur zu blöd, um ein normales Auto zu knacken.
Auch das kann sein.
Weil das hat er nicht gelernt, weil das hat, wenn er sich im Knast mit allen Leuten so schlecht vertragen hat, hat er noch nicht mal die Möglichkeit gehabt, sich nachzuschulen und mal einen vernünftigen Autoknacker zu fragen, wie komme ich auf ein Auto? Und ich finde das so schön und passend für ihn, dass man ihn verhaftet, während er auf einem Mountainbike in der Stadt unterwegs ist.
Ja? Genau.
Das passt so. Der grandiose Mensch, ja, der grandiose Straftäter, dem ja was gelungen, dem sogar die Flucht noch gelingt, ja, wird ausgerechnet auf einem Fahrrad.
Ja, und gerät in eine Straßenkontrolle, ja, ne?
Wo normalerweise,
das machen verdeckte Ermittler, also die haben keine Ahnung, wo er sich aufhält, aber es gibt Straßenkontrollen und die kontrollieren alle und er wird kontrolliert. Und dann sagt er noch, fragen sie natürlich so, können sie sich ausweisen, ja? Und dann sagt er, nein, und fügt hinzu, ich habe keinen Ausweis dabei, aber ich bin der, den sie suchen.
Ja, das ist die letzte Kapitulation eines, sage ich mal, eines narzisstischen Typen, der unter Selbstüberschätzung leidet. Und natürlich, wie willst du das retten?
Weißt, der wenigstens nicht, mit Stil.
Nicht, der hat noch nicht mehr. Ja, wenigstens in diesem Augenblick nochmal, ich bin der, den sie suchen. Ja, das ist eh zu spät, aber auch das ist so eine Nummer. Mhm. Ich entscheide das.
Ja.
Ja? Ich gebe zu. Dabei ist eh der Tropf gelutscht an dieser Stelle schon. Aber das zeigt ja nur, das sagt was über seine Persönlichkeit und seine Denker aus. Ja. Aber das Schöne ist, nachdem es ihm einmal gelungen ist zu entweichen, die werden nicht so sehr geschätzt, weißt du. Da wird jetzt sehr aufgepasst bis zum Strafende. Und ich weiß nicht, wann das ansteht.
Ja, also nochmal zusammengefasst, seine grandiose Flucht hat genau 2 Tage gedauert, also nicht sehr erfolgreich. Und er wird noch bis mindestens 2023 im Gefängnis sein.
Mindestens.
Mindestens.
Wobei man eines sagen muss, für das Flüchten aus einem Knast wärst du nicht extra bestraft.
Ich weiß, das ist einzige, der Drang des Menschen nach Freiheit oder sowas,
genau,
gell?
Der Drang des Menschen nach Freiheit, das wird, ist ihm sozusagen immanent. Ja. Und rechtsphilosophisch sagt man halt einfach, das ist der Mensch strebt nach Freiheit. Und wenn einer aus dem Knast abhaut, so auf diese Art und Weise, ist ja eine Trickentweichung, wenn er sich da so in eine Box rein begibt und das Glück hat, dass der Herzschlagdetektor nicht anschlägt, er ist bis vor die Tür gekommen, aber auch nicht viel weiter. Und, also das wird nicht bestraft.
Das wird nicht bestraft, aber er wurde ja vorher schon verurteilt. Also
ja, das ist einfach jetzt unerheblich. Also die 2 Tage, die es noch gibt auf das Fahrrad oder so, das kann man ihm auch erlassen. Aber mir gefällt der Gedanke, dass dieser Mensch, der so habgierig
ist,
so sehr an sich glaubt und so manipulativ unterwegs gewesen ist, und so ein unangenehmer Zeitgenosse auch anschließend im Knast noch gewesen ist, dass der so banal, also das ist doch wie eine Komödie, ne? Am Ende wirst du auf dem Mountainbike irgendwo...
Ja, würde ich das im Film sehen, würde ich sagen, oh, schlechtes Drehbuch. So.
Obwohl ich kenne einige andere, die sind auch auf Fahrrädern erwischt worden. Das hören die nicht so gerne, wenn man ihnen das erzählt.
Okay. Gut, aber er ist wieder im Gefängnis und die Witwen sind sicher vor ihm.
Also immer aufpassen. Der Landschafts- und Gartenpflege heißt das ja heute. Ich habe die ganze Zeit einen vor Augen. Aber der war es nicht. Es gibt auch richtig nette Gärtner.
Absolut.
Oder? Hast du auch einen Gärtner?
Ich habe nicht mal einen Garten. Was aber wenn ich einen hätte, hätte ich bestimmt einen netten Gärtner.